Hallo, herzlich willkommen zum heutigen LiveNet-Talk. Ich freue mich sehr, heute verbunden zu sein mit den Pastoren von Hillsong Germany und Wien und Zürich gehört auch dazu. Also sie haben da Ableger oder Hillsong-Standorte in allen drei Ländern, der Dachregion, wie man das ja auch oft nennt. Und das sind Joanna und der Freimut Haverkamp. Herzlich willkommen bei uns hier im Zoom-Talk heute.
Dankeschön.
Wir freuen uns.
Ich freue mich extrem, dass das jetzt geklappt hat, weil das Buch, das hat mich jetzt schon über einige Wochen begleitet. Euer Buch, das Buch Bild, das ihr mit vielen Leuten aus der Church zusammen geschrieben habt. Also jeweils, Joanna, du machst eine Einleitung, ein Intro und führst eigentlich diese Person auch ein oder manchmal sind es mehrere Autoren. Und dann schreiben die über ein Thema, das ihnen auch stark am Herz liegt und zu ihnen passt, ihnen zugeschnitten ist. Also Hammer, dieser Werkzeugkasten nennt ihr es ein wenig auch, genau. Das Buch Bild. Und ja, ich gebe doch direkt mal dir, Joanna, das Wort. Was war so der Ausschlag für dieses Buch?
Ja, ich meine, wir wollten unserer Church eigentlich was in der Hand geben, denen zu helfen, ein Leben aufzubauen, die Gott die Ehre geben wird. Und wenn man was baut, man braucht Werkzeuge. Und so, ja, das Buch ist kein easy read. Es ist wirklich was, damit man arbeiten soll. Ich glaube, die Einleitungen sind schon leicht zu lesen und man kann echt Spaß haben, ein bisschen über unsere Gemeinde zu wissen und die Geschichte von uns und unserer Kirche kennenzulernen. Aber jedes Kapitel ist eigentlich ein Werkzeug für verschiedene Bereiche in unserem Leben. Genau. Ja. Und so war das Sinn dahinter.
Ja. Genau. Ja, was mir enorm gefällt, eben dieses Bild, da denke ich, kann jeder, da muss man nicht Architekt sein oder beruflich den Background haben, jeder kann damit gut was anfangen, eben das Bild, also das Bauen, Gott baut eben mit dir, Gott baut sein Haus mit dir, steht auch so auf dem Buchdeckel und das kommt dann überall durch und wir tauchen ein wenig ein nochmal in dieses Buch und das wird dann auch vieles von eurem Leben und eurem Weg auch als Leiter, denke ich, preisgeben. Ja, die Einleitung direkt. Jesus als Fundament für die eigene Identität. Die erste Begegnung mit Jesus, das stellt ihr so an den Anfang. Einfach als, und auch am Schluss kommt es eigentlich dann noch einmal. So, das ist das Zentrale. Die Frage mal an euch, wie war das denn bei euch damals?
Wie war das bei uns, wie wir zu Jesus gefunden haben,
meinst du? Ja, die erste Begegnung mit Jesus ist so das Thema, oder?
Ja, also ich glaube, das war bei uns beiden recht unterschiedlich. Ich bin in der Landeskirche groß geworden, war mein Leben lang immer schon in der Landeskirche. Und für mich hat sich die Frage eigentlich nie gestellt, ob es einen Gott gibt oder nicht. Das hat für mich absolut Sinn gemacht, es muss einen Gott geben. Die Welt war für mich nicht so erklärbar ohne einen Gott. Ich hatte wahrscheinlich kein gutes Bild davon, wer dieser Gott ist. Und der hat auch wahrscheinlich auch nicht sehr viel Einfluss auf mein Leben genommen. Ich war in der Kirche, weil meine Eltern in der Kirche waren. Ich habe mich konfirmieren lassen, weil man das halt so macht. Ich war so typisch, gehe halt mit, was meine Family so macht. Aber wir waren jetzt keine überzeugten Christen im Sinne von, du hast im täglichen Leben gesehen, dass wir beten, dass wir Bibel lesen oder dass wir versuchen zu wachsen, eine Beziehung nach ihm uns ausstecken. Das war nicht so gegeben. Und dann war ich Teil von einer Jugendgruppe und der Pfarrer, den wir damals hatten, hat uns eingeladen, auf eine Freizeit zu gehen nach England. Kennst du bestimmt, das war Soul Survivor. Das war ein großes Summer Camp in England. Mike Pilibacci, Matt Redman,
ja.
Das ganze Ding, ja genau, 1998 war das. Und ich hatte zu der Zeit gerade den Führerschein gemacht und mein Pastor, oder der Pfarrer damals, hat gefragt, willst du als Leiter mitgehen, Freimut? Dann darfst du den Van fahren. Weil wir fahren nach England, du weißt, ich war ein junger Kerl, ich weiß, da kommen ein paar Mädels mit, ich darf Auto fahren, es ist ja ein Jackpot. Und also ich dachte, ja, komm, mach ich. Und dann sind wir auf diesen Trip gegangen, wir waren 17 Jugendliche, sind auf diesen Trip gegangen, sind dann zwei so Mercedes-Sprintern darüber gefahren und haben dann eine Partnerjugendgruppe kennengelernt, waren dann bei diesem Camp und da habe ich dann zum ersten Mal so wirklich erlebt, okay, hier sind Jugendliche, die glauben auch an Gott, aber die leben das anders aus als ich. Und für mich war das so ein bisschen, ich bin nicht ganz drauf klargekommen, Und am letzten Abend, dann war ich aber auch in den, eben im Worship, stand da und dann kam der Altaraufruf und dann war für mich irgendwie so, okay, ja, ich glaube, die Leidenschaft, die haben und die Zielstrebigkeit, die haben und diese Freude und die Fülle, die haben, die ich offensichtlich nicht habe, die will ich auch haben. Ja. Und habe dann dort Jesus eingeladen in mein Herz und dann ging es Schlag um Schlag eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ne? Das war mit 18. Und dann haben wir angefangen, die Jugendgruppe zu bauen, da wo ich herkomme. Und dann ist so die Reise angefangen von meiner persönlichen Beziehung mit ihm und der Wunsch, eine Kirche zu bauen und ja, mit ihm unterwegs zu sein. Ja.
Genau. Sehr cool. Ja, und ihr erwähnt auch das in dem Kapitel über skandalöse Gnade, also wo ihr auch darauf eingeht nochmals, was eigentlich Krasses drinsteckt, einfach so dieser Schatz, den ja die Kirche irgendwo... ja, besitzt ist schon ist falsch gesagt, aber hüten darf und auch feiern darf und so. Joanna, bei dir auch dieses Thema, und also die erste Frage auch nochmals, wie fing das bei dir an sozusagen?
Ja, wir haben über unsere Errettungsgeschichten in diese Kapitel über skandalose Gnade geschrieben, weil wir haben es nicht verdient. Und bei mir, ich bin dankbar jeden Tag, weil ich bin groß geworden in die Kirche und dann als Teenager absichtlich, voll und ganz absichtlich von Gott weggelaufen. Und das erste Gebet, das ich gebetet habe in 7 Jahren, ich bin krank geworden und ich hatte Heilung gebraucht. Ein Arzt hat gesagt, ich würde im Rollstuhl landen und Gott hat mich auf die Stelle geheilt. Und das ist crazy. 7 Jahre nichts mit ihm zu tun. 7 Jahre mein Rücken zu ihm gekehrt. Ich habe ihn gebraucht. Ich habe gebetet und er hat mich geheilt. Und dann konnte ich nichts anderes als aus Dankbarkeit für ihn leben. Und ja, diese Gnade ist skandalös. Es ist, ja, nicht, es ist nicht fair. Und Gott sei Dank, dass er so ein Gott ist. Ja, ja. Mm.
Und jetzt müssen wir natürlich noch irgendwo in diese Story einweben, wann dann ihr einander kennengelernt habt und wo.
Ja, in Australien, am College. Ich bin dann als Hillsong College gegangen, um Lobpreis zu studieren. Ich wollte einfach Worship-Leiter sein, das war mein eigentliches Ziel und da war sie. Mhm. Sie war ein Jahr weiter als ich im Studium und dann, sie hat Chapel geleitet, das ist quasi am Hillsong College der Gottesdienst, den man morgens quasi macht. Und sie war in Charge und dann haben wir uns kennengelernt und dann hat sie gesehen, dass ich ein bisschen singen kann, ein paar Instrumente spiele, hat mich gefragt, ob ich ihr helfen kann und dann haben wir gemeinsam Chapel gebaut und gemeinsam uns besser kennengelernt und dann, genau, irgendwann, genau, war es nicht mehr vermeidbar.
Genau. Ich bin eigentlich nur auf die Bible College gegangen, um gerettet zu bleiben, weil ich war so weit weg von Gott und hatte so viele schlechte Gewohnheiten über diese 7 Jahre in meinem Leben. Ich musste raus. Ich musste raus von meinem Alltag und wirklich Fundamente bauen, weil, ja, ich wollte Gott folgen.
Die meisten von den schlechten Angewohnheiten sind weg mittlerweile. Ein paar.
Sehr gut.
Ein paar hat sie noch, aber nein.
Das lassen wir jetzt beiseite. Vielleicht kommen wir später noch. Aber jedenfalls... Spannend ist ja, das Bauen ging damals eigentlich dann schon los. Also wenn wir jetzt wieder zurück so zu auch der Geschichte dann kommen, was ihr dann erlebt habt in Konstanz und darüber hinaus. Aber ihr schreibt auch ganz früh in einem Kapitel, ein Meisterwerk braucht Zeit. Also es braucht mehrere Bauphasen und so ist es auch ein bisschen mit unserer Person, unserem Charakter, aber auch als Kirche, was war oder was ist euch da vor allem auch wichtig, was zu beachten ist sozusagen, dass man in diesen Bauphasen vorgeht.
Ich glaube, es ist einfach super wichtig zu wissen, dass es Bauphasen gibt. Ja. Weil wenn man das nicht weiß, kann man sehr schnell frustriert sein. Ich glaube, mit seinem Leben kann man frustriert sein, aber man kann genauso gut frustriert sein, wenn man im Dienst ist und wenn man als Pastor, als Leiter unterwegs ist und sich nicht bewusst ist, dass es manchmal Zeit braucht. Ja. Wenn man, du kannst ein Fundament legen, aber bevor du weiterbauen kannst, muss ein Fundament sich erstmal setzen. Ja. Jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat, der weiß das. Das ist eigentlich, sieht aus, als sei es fertig, sieht aus, als wäre es schon belastbar, aber ist es halt dann doch noch nicht. Ja. Und ich glaube, es war immer wichtig zu wissen, in welcher Lebensphase befinde ich mich gerade, in welcher Bauphase befinde ich mich gerade, weil wenn ich weiß, wo ich mich befinde, kann ich auch dementsprechend Entscheidungen treffen, was der nächste Schritt sein muss. Mhm. Wenn ich das aber nicht weiß, wenn ich keine Awareness habe, kein Bewusstsein dafür habe, wo ich mich gerade in meinem Leben befinde, kann ich sehr schnell unzufrieden sein, weil ich vergleiche mich mit anderen, vergleiche, wo andere sind. Und andere Leute machen was ganz anderes, aber realisieren vielleicht nicht, ja gut, aber die sind in einer ganz anderen Lebensphase. Wenn man kleine Kinder hat zum Beispiel, kann man nicht abends mal eben schnell weggehen und mal irgendwie immer regelmäßig abends zu zweit als Ehepaar rausgehen. Und dann hat man vielleicht Freunde, die ältere Kinder haben und die gehen regelmäßig abends weg und dann kann man eifersüchtig sein. Mhm. Man muss aber verstehen, ja gut, das ist einfach gerade eine andere Lebensphase. Und ich glaube, beim Bauen, sein Leben bauen, seine Ehe bauen, seine Kirche bauen, Gottes Reich bauen, dieses Bewusstsein zu haben, okay, es gibt verschiedene Bauphasen. Ja. In welcher befinde ich mich gerade und was ist meine Aufgabe jetzt in diesem Moment? Und dann kann man gezielt, glaube ich, und zielstrebig und weise Schritte gehen. Ja.
Mhm. Irgendwo eine Spannung auch, geduldig das zu nehmen, wie es kommt, so, oder? Und trotzdem visionär auch reinzustehen, oder? In eurer Funktion.
Ja, voll. Ich liebe was. Du hast ganz, ganz lange her jetzt diese Offenbarung haben. Es ist gut, Glaubensziele zu setzen, aber keine Zeitspannung da.
Keine Zeitspannung anzugeben, ja.
Ja, genau, weil das ist eigentlich in Gottes Händen.
Ja, ich hatte ein Gespräch, das weiß ich noch, das war John Lisa Bevere waren uns besuchen und ich war mit John unterwegs. Und ich habe mit ihm über dieses Thema gesprochen und ich habe ihn gefragt, ich so, hey, wie kann ich denn großen Glauben haben, aber nicht ständig enttäuscht sein, wenn meine Glaubensziele nicht erreicht werden? Und ich glaube, es geht vielen Christen, glaube ich, so. Mhm. Diese Spannung von, boah, ich will glauben, ich will Vision haben, ich will träumen, aber ich will nicht enttäuscht werden. Und ich war zu der Zeit in meinem Leben an einem Punkt, wo ich mit Gott gestruggelt habe und gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich mich noch traue, zu träumen, weil ich will nicht schon wieder enttäuscht werden. Und dann, das waren die Sätze, die dann John Bevere zu mir gesagt hat. Er war so, nein, träume groß, hab eine Vision, hab einen großen Traum. Aber setz Gott kein Zeitlimit, bis wann er diese Vision umgesetzt haben muss in deinem Leben, sondern vertrau ihm mit dem Timing, aber träum weiter, unabhängig von dem Timing. Yeah. Und ich glaube, das ist wichtig. Aber ich glaube, jeder Leiter, jeder Visionär lebt täglich in dieser Spannung von, ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Ja. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es jedenfalls so.
Ja, und dieses, ich hatte neulich mit Kuno, vielleicht kennt ihr ihn auch, ein Talk, da haben wir einen ganzen Talk darüber gesprochen, dass wir ja im Glauben gehen, oder? Und wir sehen noch nicht und so weiter. Und das geht ein bisschen in diese Richtung auch, denke ich.
Ja, voll.
Und das gehört dazu. Hey, super. Wir sind jetzt ein bisschen bei der Leiterschaft angekommen und das finde ich ein sehr wichtiges Thema auch. Ich denke gerade, auch wenn man die Schlagzeilen ein bisschen anschaut und Megachurches, dass sich sicher leider auch viel passiert, was schädlich ist und schwierig ist. Und da kommen wir ein bisschen auch dazu. Aber ich möchte zuerst anfangen mit auch der positiven Seite oder dem Potenzial, das immer wieder drin steckt. Und das ist dein Kapitel dann, Freimut, in diesem Buch, die Kommunikation, so das als ein Thema, das dir wahrscheinlich sehr, sehr stark auf dem Herzen ist. Und warum ist es so entscheidend, wenn es um Leiterschaft geht, dass das Kommunizieren eben, Freimut?
Ja, ich glaube, Kommunizieren ist ja A und O. Es ist, wie wir Menschen erreichen. Und ich glaube, das sage ich in diesem Kapitel auch, Kommunikation ist ja nicht nur, ich sage dir was, sondern Kommunikation ist ja, ich höre dir zu, du hörst mir zu, ich sag dir was, du sagst mir was und irgendwo finden wir uns in der Mitte und unsere Herzen können sich treffen, unsere Gedanken können sich treffen und Leiterschaft bedeutet immer, Menschen irgendwo hinzuführen. Mhm. Aber ich kann nicht jemanden wohin führen, wenn er nicht weiß, wo mein Herz ist, wenn ich nicht weiß, wo sein Herz ist. Hat viel mit Standortbestimmung zu tun, Herz teilen, Richtung vorgeben, Vision vorgeben und ich glaube, Kommunikation ist der absolute Schlüssel, um mit Menschen gemeinsam unterwegs zu sein. Es baut ein Vertrauen, es baut ein Verständnis zueinander. Und ohne die Fähigkeit zu kommunizieren, glaube ich, kannst du einfach nicht leiten. Also geht einfach nicht.
Genau. Ja, da kommen wir in den Sinn, der Leo Bicker hat auch mal gesagt, er möchte einfach im Bereich Kommunikator absolut Wachstum erleben, dass er dort maximal vorwärts geht. Und ich nehme an, ihr leitet jetzt drei Standorte oder aus von Konstanz aus und habt dann Leute vor Ort auch in Wien und Zürich. Also das, ich weiß nicht, Joanna, kann ich dich fragen? Also weiß nicht, ob das auch Freimut mehr ist, der das abdeckt, oder was würdest du sagen? Es ist unabdingbar, ein toller Kommunikator zu sein, oder? Als Pastor auch so, wie ihr jetzt unterwegs seid.
Ja, ich meine, das Wichtigste ist, dass ich glaube, in unserer Position, dass wir Gottes Stimme hören erstmal. Und das an unsere Menschen weitergeben, ob es unsere Campus-Pastoren sind oder unser Kommunikationsteam. Wir wollen Gott hören und das ist so wichtig für uns. Und wir haben schon gemerkt, hey, wenn die Nähe nicht da ist, wenn Covid vor einem Beispiel, diese Distanz, man kann Dinge hören oder wahrnehmen, aber wenn Distanz da ist, man kann das völlig falsch
Interpretieren, ja.
interpretieren. Und so, ja, die Nähe, die Wärme Gottes, die Liebe Gottes, die Großzügigkeit Gottes, Gottes Charakter ist so wichtig, auch zu kommunizieren in alles. In allem, was wir kommunizieren.
Ja.
Ja.
Und ich glaube, es ist was, wo man immer wachsen kann. Also ich glaube, das
Absolut.
merke ich halt, in der Theorie was zu wissen, auch so ein Kapitel zu schreiben. Also ich habe mir mein Kapitel ja auch selbst schon mal ein paar Mal durchgelesen genommen. Und jetzt erst gestern wieder nochmal reingeschaut und ich war dann schon so, wenn ich mir das durchlese, boah, da hast du aber einen rausgehauen. Also der Anspruch ist sehr hoch. Und es dann so, wow, okay, mache ich das wirklich so? Weil es ist ja auf der einen Seite voll einfach, seine Theorien zu haben und okay, so sollte es sein, aber sich dann auch zu reflektieren mit anderen Leuten gemeinsam und zu hören, okay, mache ich das auch wirklich so? Also kommuniziere ich so, wie ich glaube, dass es richtig ist? Das gehört zur Kommunikation eben auch dazu. Auch zu lernen und zu wachsen. Und ich glaube, das dürfen wir alle regelmäßig tun.
Ja, ich denke auch, was wir gelernt haben über die letzten paar Jahre ist, wir können wirklich nur unser Bestes geben und ins Gespräch kommen. Aber letztendlich, jeder hat ihre eigene Filter, ihre eigene
Wahrnehmung der Dinge, klar.
Wahrnehmungen und man kann das irgendwie manchmal nie perfekt machen, weil wir sind alle unterschiedlich und haben alle unsere eigenen
Filter, das ist so,
Filter
ist immer
und
so.
ja, Prägungen und so weiter, ja, jeder Mensch, genau. Hey, wir sind hier wieder bei einem Spannungsfeld angelangt, also auch hier, oder? In vielen Bereichen ist ja auch einfach Aushalten wahrscheinlich von Spannung, gehört auch stark dazu als Leiter. Und eines, das ich vorhin schon kurz angesprochen oder angetönt habe, ist das mit Thema Macht oder eben, ich meine, ihr habt euch sicher stark damit auseinandergesetzt, weil Fragen auftauchten, was ist bei Hillsong, wie geht ihr damit um? Und ich meine, ich komme nicht drum herum, das auch reinzuwerfen, da, wenn ich mit euch spreche. Wie hat das bei euch ja auch geschakt und geschüttelt oder wie geht es da euch und wie geht ihr damit um? Auch durch die Schlagzeilen, die ja auch Australien, also eure Mutter Church Hillsong Australien getroffen haben, unter anderem.
Ja, ich glaube, man muss einfach immer wieder zurückkommen zu der Basis. Und die Basis von jedem Christen, von jedem Leiter ist immer, wir wollen Jesus ähnlich werden, wir wollen ihm nachfolgen. Und die Bibel sagt ziemlich eindeutig, dass Jesus ist gekommen, um zu dienen und nicht um bedient zu werden. Jesus kam, um ein Diener zu sein. Und wir sind dazu berufen, zu dienen, Menschen zu dienen. Und das ist eine Reise, auf der wir uns alle befinden. Und ich glaube, es ist eine Reise, auf der wir uns als Leiter befinden müssen, immer wieder. Und das ist das, wo ich sage, hey, wir haben wieder die Chance, uns zu reflektieren. Wir haben die Chance zu schauen, mache ich das für mich persönlich wirklich? Ist mein Herz noch an dem Fleck, wo es am Anfang war? Weil keiner von uns hat ja eine Kirche angefangen, um irgendwie, und das ist halt, wir starten ja, also als wir die Kirche gegründet haben, das Ziel war ja nicht, wir wollen Celebrity-Pastoren werden.
Nein.
Wir wollen bekannt werden. Wir wollen was auch immer. Das war nie das Ziel. Das Ziel war, da sind ein paar Freunde, die kennen Gott nicht. Ich will, dass die Gott kennenlernen. Ich will einen Ort schaffen, wo Menschen aufblühen können. Und ich glaube, die Aufgabe, die wir als Leiter haben, immer wieder und immer wieder, ist uns zu reflektieren. Ist das noch mein Ziel? Bin ich noch ein Diener Christi, so wie Paulus es schreibt in den ganzen Briefen? Und das ist eine Frage, die müssen wir uns alle stellen. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden, der sich hinstellen kann und sagen kann, ich habe da nie ein Problem mit. Ich habe da nie einen Blindspot. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich bin immer der perfekte Diener. Ich glaube, da kann sich keiner hinstellen. Und ich glaube, für uns ist es einfach immer nochmal, hey, umso mehr müssen wir uns danach ausstrecken. Umso mehr brauchen wir Leute in unserem Leben, die uns Fragen stellen, die uns herausfordern, die auf uns zukommen und sagen, hey, bist du dir sicher, dass das, was ihr da macht, gut ist oder nicht? Und da kann ich nur jeden ermutigen und uns selber ermutigen, hey, wir wollen Jesus nachfolgen. Und wir sind hier, um Menschen zu dienen. Ja. Das ist unsere Aufgabe als Pastoren, das ist unsere Aufgabe als Leiter. Und das ist das Herz, was Jesus uns weiter wiedergegeben hat oder gezeigt hat. Mhm. Wir lesen jetzt als Church gerade den Philipperbrief und in Kapitel 2 ist dieser wunderbare Verse, wo Paulus Christus als Beispiel gibt dafür, mhm, wie selbstlos Christus war, sein Leben gegeben hat für uns. Und dann nimmt er noch den Timotheus als Beispiel, dann nimmt er sich selbst als Beispiel. Er zeigt uns quasi, das bedeutet es, Christus zu folgen, ein selbstloses Leben zu führen, mhm, den Preis zu bezahlen, andere höher anzusehen als sich selber. Und das ist der Kern. Und es ist immer leicht, aus der Distanz auf andere zu zeigen und zu sagen, die haben es falsch gemacht. Ich glaube, die erste Verantwortung, die wir alle haben, ist, wir alle müssen eines Tages vor Gott stehen,
ja,
und uns verantworten für die Dinge, die wir getan, ja, haben. Mhm. Und ich glaube, das sollte uns richtig bewusst sein. Mhm. Und das will ich tun. Ich meine, es ist nicht mein Recht, über andere zu urteilen. Ich meine, das geht dir wahrscheinlich genauso. Gibt es Dinge, die man sieht, wo man denkt, boah, weiß ich nicht. Gibt es Dinge, die man sieht, wo man denkt, keine Ahnung. Ich meine, wir reden schon seit Jahren, rede ich hier auch mit Leuten drüber. Wir müssen aufpassen, was für ein Bild wir als Pastoren malen, ja, für junge Leiter, die nachkommen. Weil wenn ich die ganze Social-Media-Sache mir anschaue, eine Zeit lang war es so, okay, wenn du Pastor werden willst, ja, dann kannst du Kaffee trinken, dann kannst du reisen, dann kannst du berühmt werden, dann kannst du Follower auf Instagram haben, dann kannst du das machen. Und vor einiger Zeit schon, vor Jahren, habe ich schon angefangen, darüber zu sprechen mit unserem Team, so, hey, wir müssen aufpassen, was für ein Bild wir hier malen, ja, was es heißt, Pastor zu sein. Pastor zu sein heißt es nicht, rumzureisen, ein Sprecher zu sein, Followers auf Instagram zu haben. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, Menschen in eine lebendige Beziehung mit Christus zu führen, yes, ja, und unser Leben hinzulegen dafür. Und das ist das Ziel, das ist, was wir machen wollen. Und ja, das ist alles, ja, das ist unser Herz. Und das tut, versuchen wir so gut zu tun, wie nur können.
Ja, und das kommt auch sehr schön zum Ausdruck im Buch, finde ich, in diesem Buchbild. Zum Beispiel, wenn der Elias Knopp, einer eurer Staff-Mitglieder, so darüber beschreibt, dieses Leiten und Dienen, wie geht das genau? Und dann auch die Balance da drin zu finden. Also extrem viele Nuggets drin, wirklich Gold drin im Buch, finde ich. Auch diverse so Themen rund um dann Geld und also es ist sehr praktisch, wie eingangs gesagt, Werkzeugkasten, also das trifft es dann schon sehr gut und da geht es dann auch an die Selbstreflexion mal ran, also das, ja, finde ich sehr stark. Genau, also vielleicht kann ich ja da mal etwas rauspicken zum Stichwort, ich nehme mal da Seite 110, das Stichwort Ehre finde ich auch ein spannendes, wenn es um Leiterschaft geht. Also da geht es darum, wen ehren wir? Und eben, da hat ja auch stark mit diesen Themen zu tun, Autorität. Und da haben wir Gott und dann als zweites nennt er, wer ist hier der Autor? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Aber
Jonas Rockoff. Ja, ein junger, genialer junger Mann aus Düsseldorf.
Yes.
Jonas Rockoff, genau, ja, hier sehe ich ihn wieder. Okay, Gott und dann Eltern. Und dann ein Amt mit Autorität, also Menschen, die ein Amt mit Autorität bekleiden. Und das finde ich ja doch auch spannend, eben, dass ihr ähnlich wie andere Bewegungen wie ICF oder so doch auch sagt, hey, der Leiter hat eine spezifische Rolle oder eine Rolle und wir ehren Leiterschaft, oder? Das ist bei euch schon auch stark drin.
Ja, ich glaube, es ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist immer nur die Frage, wie drückt sich das nachher aus?
Genau.
Ich glaube, man kann den Bogen auch sehr schnell überspannen. Und das ist natürlich nie das Ziel. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin groß geworden oder habe viel gesehen in Kirchenkultur, dass Leiterschaft überhaupt nicht geehrt wird. Ganz im Gegenteil. Und dass Leiter wirklich so viele Struggles hatten, eigentlich eine Richtung vorzugeben und wirklich zu leiten, weil sie immer wieder in Frage gestellt wurden und immer wieder. Und da fällt man auf der einen Seite vom Pferd. Man darf aber auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Also Leiter zu ehren heißt nicht, ich soll jetzt etwas machen, was gegen das verstößt, was Gott will. Mhm. Oder ich darf meine Meinung nicht sagen. Oder ich darf nicht eine andere Meinung vertreten. Das ist nicht Ehre. Das ist eine falsche Vorstellung von Ehre. Ich glaube, Ehre bedeutet nur, ich sehe, da ist jemand berufen von Gott Und er hat eine Autorität von Gott bekommen und er hat eine Stellung von Gott bekommen im Königreich Gottes. Und das ehre ich zunächst mal.
Genau.
Und das respektiere ich. Aber genauso ist es ja für einen Leiter. Und das ist, was ich vorher gesagt habe. Ehre ist nichts, was man sich nimmt.
Nein.
Ehre ist nur etwas, was man geben kann.
Ja.
Und ich als Leiter kann nirgends rumlaufen und erwarten, dass mich Menschen ehren. Sondern ich kann rumlaufen und Menschen ehren, Menschen dienen. Und hoffentlich ist es ein Geben und ein Nehmen. Das ist dieses Bild, was in der Bibel immer wieder, dieser Austausch, dieses sich gegenseitig dienen. Ich habe die Gabe, ich diene dir damit. Du hast die Gabe, du dienst mir damit. Und sobald jemand das als eine Voraussetzung ansieht, ich erwarte, dass du mich jetzt bedienst, dann verliert dieses Prinzip die seine Schönheit und seine Kraft. Und dann rutschen wir ganz schnell ab in andere Dinge. Und auch da wieder, da muss sich jeder Leiter immer wieder selbst hinterfragen. Da muss jeder immer wieder für sich selbst auf seinen Charakter schauen. Bin ich noch bereit zu dienen oder erwarte ich jetzt schon, dass ich bedient werde? Wie kompliziert bin ich? Ist es leicht, mit mir auszukommen? Ist es schwierig, mit mir auszukommen? All solche Sachen, da muss man immer, und wir leben in einer Welt, soll ich ein bisschen ausführlicher werde, aber wir leben in einer Welt, auch für Leiter ist es extrem schwierig, weil wir leben in einer Welt, gerade auch durch Social Media, wo wir als Menschen lieben es, andere Menschen auf den Podest zu stellen.
Voll.
Und manchmal werden Leiter auf ein Podest gestellt, auf dem sie selber gar nicht sein wollen. Und werden behandelt auf eine Art und Weise, wie sie eigentlich selbst gar nicht behandelt werden wollen. Und es ist ihnen eigentlich furchtbar peinlich, so behandelt zu werden. Und ich glaube, man muss immer einfach schauen, wir müssen uns da gegenseitig im Rahmen halten, gegenseitig im Maß halten. Und da hilft es, viel drüber zu sprechen, viel drüber zu reden, mit Leuten, die einen kennen, die das Herz haben. Und dann muss man da sich gemeinsam auf den Weg machen. Und das ist unser Herz und unser Ziel jedenfalls.
Ja, genau.
Sorry, war ein bisschen eine längere Antwort jetzt.
Hey, alles okay. Also ich meine auch, ein fantastisches Bild, das da im Buch auch vorkommt, ist auch das mit, dass die Berufung eben heilig ist. Also das ist das, was vielleicht auch hier im Zusammenhang mit dem Beschriebenen von dir jetzt, von Ehre, eigentlich auch ein Punkt ist. Also wir sind fügt als lebendige Steine oder so nach 1. Petrus 2,5, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird, von seinem Geist erfüllt ist. Und dann kommt dieser Satz, den ich vorhin schon gesagt habe, die Berufung macht uns heilig. Wow, oder? Da, vielleicht, Joanna, du sagtest auch, du liebst dieses Bild so, gell?
Ja, ich liebe, wie Eli Ursacher hat diese Kapitel geschrieben und er ist so ein fantastischer Erzähler von Geschichten, auch wenn er predigt. Und er fängt diese Kapitel an mit der Geschichte vom Großwerden zu Hause und seine Mama war immer am Kochen und er kommt von der Schule nach Hause und er will ein Stück von diesem Kuchen nehmen und sie sagt nein. Das ist nicht für dich, das ist für die Gäste. Das ist also für einen besonderen Zweck bestimmt. Und er redet davon, dass ja, wir sind genannt als Christen, als Söhne und Töchter. Wir sind auch aber eine heilige Priesterschaft und lebendige Steine. Und das bringt einen besonderen Zweck mit dazu. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, aber ich liebe diese Gedanke, weil Gott kann nichts Außergewöhnliches machen, nichts Gewöhnliches machen, wollte ich sagen. Er macht immer was Außergewöhnliches. Und ich denke, wenn er Menschen kreiert, ich denke immer an Psalm 139, kann mir vorstellen, wie viel Spaß er hat, Menschen zu kreieren, ein bisschen Leidenschaft drin, ein bisschen Kreativität. Oh, ich würde diese Person eine Menge an Compassion, Mitgefühl geben, dass sie so funktionieren kann. Ich denke, jede Person hat eine ganz besondere Bestimmung.
Ja.
Und wenn wir das ausleben, ich denke, wir verherrlichen Gott auf so eine wunderschöne Art und Weise. Und so, ja, ich liebe diese Kapitel. Und mein Wunsch ist wirklich, dass jede Person weiß, wir alle haben einen Platz in dieses Haus. Wir haben alle einen Platz. Wir haben alle was, das wir beitragen können.
Ja.
Und es ist ein heiliges Arbeit.
Ja,
ja genau. Also man möchte da noch ewig weitergehen in diesem Thema. Ich find, das ist so was wirklich mir neu auch, ja, diese Begeisterung und Bewunderung eigentlich für was Kirche ist, jetzt ausgelöst hat, als ich das Buch gelesen habe, dieses wirklich so, man merkt auch die Wertschätzung so, so stark gegenseitig dann. Und das kann man eben nicht einverlangen, ist eben da. Und das finde ich extrem schön. Und ihr kommt auch dazu natürlich auf gegen Ende im Epilog auf das Thema Erbe hinterlassen. Und da geht es dann auch natürlich um eure drei Töchter zum Beispiel, ganz konkret, Familie. Ein guter Mensch hinterlässt eine Erbe für Kinder und Enkelkinder, Sprüche 13,22. Was erlebt ihr diesbezüglich auch als Eltern eurer drei Töchter im Umfeld von Gemeinde und wie war das da so für euch? Und ist jetzt noch?
Eigentlich eine von unserer größten Freuden, wirklich, ja, unsere Kids zu sehen. Unsere Kirche ist nicht perfekt. Sie haben alles durcherlebt mit uns. Wir haben Mia als Kleinkind aus dem Bett geholt, 5.30 Uhr die Laster zu laden und Kirche aufzubauen. Sie haben miterlebt, wie wir Kids Church, Hillsong Kids aufgebaut haben, Jugend aufgebaut haben. Und wie wir am Anfang gesagt haben, es gibt Bauphasen und sie haben alles durcherlebt und es war überhaupt nicht perfekt. Aber sie lieben Gott. Sie lieben uns, sie lieben Kirche. Und letztes Jahr haben wir unseren 18. Geburtstag als Kirche gefeiert. Unser Start in Konstanz, unser erster Gottesdienst war im September 2004.
5. September 2004.
Und ja, diese letzte Zeit war echt heftig, war rocky. Und ich habe unsere Church angeschaut, habe gedacht, okay, 18 Jahre. Okay, ich habe schon gedacht, vielleicht würden wir woanders sein. Das hört sich vielleicht, ja, dieser Frust, wo vor allem vorhin gesprochen hat. Aber ich habe dann all meine drei Mädels gesehen im Lobpreis. Unsere 12-Jährige, unsere 17-Jährige und unsere 18-Jährige waren alle im Lobpreis. Und I'm like, nee, wir haben gewonnen.
Ja.
Wir haben gewonnen. Alle lieben Gott. Alle haben eine lebendige Beziehung mit ihm. Und ich muss sagen, auch wenn das nicht der Fall ist für jemand und die das zuhört und denkt, oh wow, was habe ich Falsches gemacht? Ich habe jemand gehört und sie haben gesagt, hey, Gott ist der perfekte Vater. Und die Umgebung im Garten Eden war perfekt. Aber Adam und Eva haben auch Fehler gemacht und haben sich
wegentwickelt, gegen Gott entschieden.
Genau. Und so, ich sage nur, für mich ist es die Gnade Gottes, das weiß ich. Aber es lohnt sich auch wirklich alles zu tun, was wir tun können für die nächste Generation. Mhm. Und ich denke, wenn wir Kirche bauen, wir haben immer die nächste Generation im Blick. Ich glaube, das ist so wichtig.
Absolut. Ich glaube, Gott arbeitet durch Generationen. Und unser Ziel ist, dass unsere Kinder die Kämpfe, die wir kämpfen mussten, nicht mehr kämpfen müssen, sondern auf den Rücken stehen können von dem, was wir gelegt haben, auf dem Fundament weiterbauen können. Gott ist ein Generationengott, der über Generationen baut. Und das lieben wir. Und ich meine, jetzt gerade reden wir mit Mia, unserer ältesten Tochter, die sich Gedanken darüber macht, was sie machen wird in Zukunft und ihre Träume und was sie sich so vorstellt. Und das macht einfach richtig Spaß. Mhm. Mir hat es als Vater extrem viel Spaß gemacht, einfach zu sehen, von kleines Kind bis hin, sie werden größer und sie haben auf einmal ihre eigene Meinung. Ich meine, die haben sie schon sehr früh, aber dann irgendwann kommt der Punkt, wo sie ihre eigene Meinung auch vertreten können und erklären können und man kann mit ihnen diskutieren und austauschen und reden und jetzt haben sie ihre eigenen Träume, Visionen, Ideen. Es macht einfach Spaß. Also, und das ist für uns Familie, unsere Family und unsere engsten Freunde, das ist der wahre Reichtum. Wir waren jetzt neulich eingeladen bei einer Geburtstagsparty von einem Freund von uns, der 50 geworden ist. Und er hat es den ganzen Abend gesagt, er war einfach nur das hier, was wir hier gerade erleben, die Mom, das ist der wahre Reichtum im Leben. Mhm. Und da will ich einfach allen Mut machen, immer wieder, schaut, dass ihr das Herz am richtigen Fleck habt und die Erfüllung am richtigen Ort sucht und auf den richtigen Reichtum setzt. Mhm. Und das sind Familie, Freunde und ja.
Und Gott die Ehre
zu geben in unserem Leben, ja.
Mega. Ja, super. Hey, und auch eine faszinierende ist ja auch bei euch jetzt bei Hillsong, wenn ihr das erwähnt mit den Generationen, und das hat ja dann auch einen Loslassmoment drin oder so, dass, oder ihnen auch den Freiraum geben und so, dass es überhaupt für sie wiederum ein Abenteuer wird, dass das cool ist, oder? Und so weiter. Und auf Neues einlassen. Ich meine, auch wenn ihr neue Standorte gegründet habt, immer wieder oder nicht, das auf Neues in Zürich, in Wien einlassen und so weiter. Wie schafft ihr das, euch da immer wieder auch zu motivieren und beweglich zu bleiben?
Ja, manchmal, wir machen das, weil wir sehen das Potenzial und Traum in jemand anders und wir wollen den freisetzen in ihre eigene Berufung. Und dann manchmal es ist alleine Gehorsam Gott gegenüber, weil Gott spricht zu uns. Das war der Fall mit Düsseldorf. Mit München war es der Fall. Wir haben echt München auf Jans Leben gesehen und wir wollten ihn unterstützen darin. Aber immer, was für unsere Motivation immer ist, ist, mehr Menschen für Jesus zu erreichen und eine Atmosphäre zu schaffen, wo Menschen durch die Tür reinlaufen können und sagen, oh, ich fühle mich zu Hause hier, ich kann wachsen hier. Und das motiviert uns immer.
Ja, und wir haben, als wir angefangen haben, haben wir Leute gehabt, die an uns geglaubt haben.
Genau.
Haben wir Leute gehabt in unserem Leben, die vielleicht nicht alles so gemacht hätten wie wir, aber die an uns geglaubt haben. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von uns jetzt, wenn man älter wird, nicht festzuhalten an Methoden, nicht festzuhalten an gewissen Dingen, die man selbst seine Präferenz hat, sondern zuzulassen, dass die neue Generation, die junge Generation sich neu erfinden kann auch. Und ich glaube, Weisheit bringen, Gottes Wort reinbringen, aber auch Freiraum geben, dass Menschen sich entfalten können, finden können, was ihre Ding ist. Ich glaube, da muss man beweglich bleiben. Ich glaube, alt wird man nicht, das Alter wird nicht definiert durch die durch deine Geburtszahl, sondern man kann immer sehr jung und lebendig in seinem Geist bleiben. Und wenn man solche Sprüche haut, dann weiß man, dass man wirklich alt ist. Aber es ist so. Ich will einfach jung bleiben. Ich will nicht einrosten, ich will nicht stur werden. Ich habe es schon gesagt, ich kenne dir schon, ich bin eigentlich so ein, von meiner Natur her bin ich eigentlich ein, wie ist das Wort?
Ich weiß nicht, was du sagen willst.
Jetzt habe ich das Wort vergessen. Also nicht, ich bin kein, der nach außen geht, ich bin eher introvertiert.
Introvertiert, ja.
Ich bin als Person her,
bist du.
Die meisten Leute würden es nie glauben, weil die sehen mich auf der Bühne und denken, boah, der ist ja voll der extrovertierte Typ. Ich so, nee, bin ich eigentlich gar nicht. Also das Schlimmste für mich ist Smalltalk mit Leuten, die ich nicht kenne. Und ich tanke auf, wenn ich alleine bin, in der Natur draußen. Ich bin introvertiert und ich habe es schon lange gesagt, ich muss echt aufpassen, weil das Schlimmste, was ich mir vorstelle, ist, wenn ich alt werde, alt und introvertiert und ein alter, grummeliger Opa, der in seinem Stuhl sitzt und genervt ist von einem Enkelkindern. Das will ich einfach nicht. Und ich könnte potenziell so werden. Ich könnte wirklich potenziell so werden.
Glaube ich.
Ja, ich glaube schon. Und ich muss mich halt entscheiden dafür. Ja, ich will das nicht. Ich will nicht alt werden. Ich will nicht engstirnig werden. Ich will rein sein, will frei leben, will freudig leben. Und ich glaube, das dazu gehört, dass man flexibel bleibt und sich herausfordern lässt von anderen Leuten, die anders denken.
Das ist sehr entmutigend. Ich habe jetzt dann nächstens meinen 40. Geburtstag gleich und lade da auch Familie, Freunde ein. Also das, was der wahre Schatz ist, wie du gesagt hast, ich freue mich schon, das auch zu sagen, auch den Leuten eben, die man hat Förderer, Mentoren im Leben, oder? Und sonst wären wir nicht dort, wo wir heute stehen. Also
absolut.
Bei den Eltern angefangen und ja, genau. Wow. Wirklich stark und ich meine, ich würde am Schluss einfach gerne euch nochmals das Wort geben, auch zum Thema, ihr macht das auch am Ende des Buches eigentlich so, eine Art Einladung in Gemeinschaft mit anderen wirklich zu bauen und ja, weiß nicht, ob beide oder jemand von euch nochmals so ein bisschen, einfach eine Einladung was und auch die Freude darüber, was da eben entstehen kann, bringen kann. Ihr bringt ja da Testimony von einer eurer Töchter.
Ja.
Und ja, genau, ich lasse euch das Wort nochmals.
Ja, also ich kann einfach nur Menschen einladen, Teil von Gottes Haus zu werden, Teil von seinem Haus zu werden, Teil von dieser Gemeinschaft zu werden, die Gott geplant hat, in der Gott das Zentrum ist und mit anderen Menschen gemeinsam herausfinden, wer man wirklich ist. Ich glaube, in Gemeinschaft zu leben, in Gemeinschaft mit anderen etwas zu bauen, schenkt eine solche Erfüllung. Zu wissen, man lebt nicht für sich selber. Zu wissen, man lebt für ein höheres Ziel. Wir leben nicht für uns, wir leben fürs Königreich Gottes. Und das baue ich nicht alleine für mich, sondern es sind viele Menschen um mich herum, die andere Gaben haben, die andere Talente haben, die andere Fähigkeiten haben. Und wir können uns gemeinsam auf den Weg machen und gemeinsam kann er mir dienen und ich kann ihm dienen und wir werden uns bestimmt mal anzicken und werden bestimmt mal genervt sein voneinander, was normal ist. Das bedeutet dann wiederum, dass unser Charakter geschliffen wird, dass ich an meiner Demut arbeiten muss. Aber das ist alles so ein, und das kann manchmal knacksen und das kann manchmal knarren, aber ich glaube, die Freude überwiegt bei Weitem. Ja. Ich glaube, Gott hat keinen Fehler gemacht, als er sich gedacht hat, dass er seine Kirche bauen möchte und dass wir seine Familie sind. Und ich kann wirklich nur jeden einladen, sich einzubringen in der lokalen Ortsgemeinde, sich einzufügen, ein lebendiger Stein zu werden, sich formen zu lassen, andere zu formen. Das ist die aufregendste Reise, die man in seinem Leben gehen kann. Und ich glaube, das ist die Berufung für jeden einzelnen Christen. Wir sind nicht dazu berufen, allein zu sein. Die Theologie der Erweckung sagt, dass wir in seine Familie hinein gerettet werden. Wir werden nicht in eine Isolation gerettet, sondern werden in seine Familie hineingerettet. Wir sind jetzt Teil von Gottes Haushalt. Und ich kann nur sagen, bring dich ein in seinem Haushalt. Ja. Sei aktiv ein Teil von seinem Haushalt, weil dann kriegst du das meiste raus. Dann kannst du das Leben genießen. Nicht immer alles schön, aber mit anderen Menschen gemeinsam das erleben, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das glauben wir, dass es das Beste ist, was ein Mensch tun kann.
So good. Perfekt.
Nichts mehr zu ergänzen, Joanna.
Nein, ich bin mein Hand so far gestreckt. Look at me,
God. Ja. Schön. Hey, es war wirklich ein besonderer Moment eigentlich jetzt, dass diese Begegnung heute, zwar nur über Zoom, wir hatten noch zuerst darüber gesprochen in Konstanz direkt und das kommt vielleicht später auch nochmal. Wer weiß, was wir da noch so miteinander anzetteln werden. Aber für heute war das genial, einfach euch mal zu hören, euer Herz zu spüren auch. Und ich kann nochmals auch aufhören gern mit dem Tipp. Ich meine, dieses Buch hat wirklich sehr viel zu bieten, sehr vielfältig, auch durch die verschiedenen Stimmen auch von den Menschen. Und da, wenn er einmal eintauchen möchte, auch was das noch weiter drin hat mit diesem Bauwerk, das Gott gebaut hat oder am Bauen ist in rund um Hillsong, aber das kann man auch übertragen in jede andere Gemeinde, dann kann ich das sehr empfehlen. Dankeschön, Joanna und Freimut Haverkamp, für das Gespräch und weiter Gottes Segen, viel Freude und Begeisterung in allem, was ihr da erlebt in eurem Projekt über die Generationen mit Hillsong. Danke.
Vielen, vielen Dank. Danke dir.
Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/videopartner.